könnte jeder mal für sich 100, 200, 300 Euro ausgeben und der andere sagt, es ist okay. Oder kann es eigentlich nur einer machen, der kann's. Und wenn es der andere oder die andere macht, dann guckt man, wird man schief angeguckt und sagt, wie gehst du mit unserem Geld um?
Und dann eigentlich, wenn das passiert, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, einander stehen lassen, einander zeigen, du bist mir wichtig, du bedeutest mir so viel, du bist wertvoll. Wenn das jeder dem anderen so zubilligt, dann ist es Augenhöhe und dann ist für beide gut.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallihallo, willkommen bei unserem Podcast Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Markus und Susanne Mockler und wir setzen uns mit Leidenschaft für gelingende Ehen ein.
Ja, und heute geht's um ein Thema, das auch alle Paare betrifft. Wir reden doch eigentlich nur über Themen, die alle Paare betreffen, und zwar so ein bisschen um das Gefälle in Partnerschaften. Mir hat neulich ein Mann bei einer Veranstaltung mit Augenzwinkern so eine kleine Plakette in die Hand gedrückt, auf der stand, wenn ich dir jetzt recht gebe, dann liegen wir ja beide falsch. Damit meinte er, man kann einen Streit nicht dadurch auflösen, dass man dem anderen recht gibt. Und wir beide haben den Eindruck, dass das manchmal eine Herausforderung ist in der Ehe, in der Paarbeziehung, dass einer immer Recht haben will, dass einer immer mächtiger sein möchte. Also schon spannend, und deswegen haben wir dieser Folge die Überschrift gegeben, Paarbeziehung auf Augenhöhe.
Du Markus, es spielt bei uns in der systemischen Therapie voll die Rolle. Manchmal lasse ich Paare dann tatsächlich zum Ausdruck bringen, irgendwie im Raum, wie fühlst du dich jetzt gerade? Und ganz oft ist es so, dass eine oder einer am liebsten sich auf den Stuhl stellt und sagt, ich fühle mich, wie wenn der andere so da oben steht und ich stehe hier unten wie der Betröppelte, also klein gemacht. Komisch, oder? Dass das so in uns drin steckt. Dass wir gewinnen wollen, dass wir Macht haben wollen, dass wir bestimmen wollen. Mhm. Das ist, scheint irgendwie so ein menschliches Bestreben zu sein. Nicht umsonst steht in der Bibel, wir sollen uns einander in Demut unterordnen und sollen einander respektieren und lieben, weil ich glaube, das ist echt ein menschliches Grundproblem, oder?
Ja, wir wollen gesehen werden, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Wir wollen respektiert werden. Wenn einer immer vermittelt dem anderen, du hast sowieso keine Ahnung, du checkst es nicht, deine Meinung hat keine Bedeutung, dann ist es eigentlich auch nicht schön. Wir wollen ernst genommen werden, und wenn da so ein großes Gefälle drin ist, ein, wie du es gerade gesagt hast, von oben herab gucken oder dieses Gefühl, ich werde da klein gehalten, das kann sich in verschiedenen Bereichen in jeder Paarbeziehung einschleichen. Also ich würde mal sagen, selbst bei uns wären da Möglichkeiten gewesen in all den Jahren. Zum Beispiel, weil wir bei dem Thema Finanzen ungleich einen Zugang dazu hatten. Und da hätte das auch schnell passieren können, dass man sagt, ja, bei den Finanzen, da kannst du ja gar nicht mitreden. Lass das mal den Papa machen.
Ja, oder beim Thema Kindererziehung. Wer kann das besser? Wer hat mehr Ahnung? Ja. Wer hat den besseren Zugang zu den Kindern? Dann wer darf jetzt bestimmen? Und tatsächlich, dahinter steckt natürlich ein Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, in meinen Gefühlen mich ausdrücken zu dürfen, wichtig zu sein. Und dann eigentlich, wenn das passiert, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, einander stehen lassen, einander zeigen, du bist mir wichtig, du bedeutest mir so viel, du bist wertvoll. Wenn das jeder dem anderen so zubilligt, dann ist es Augenhöhe und dann ist für beide gut. Aber sobald einer sich erhebt und dominiert und Macht ausübt, will der andere irgendwie auch, also entweder geht dann ganz weg oder verschwindet fast in der Paarbeziehung, kann nicht mehr zur Geltung kommen, oder aber versucht eben auch zu gewinnen und auch Dominanz auszuüben, und dann sind wir genau in diesen elenden, nicht enden wollenden Konflikten, dass zwei sich streiten wie die kleinen Kinder, die, wo jeder Recht haben will und mit den Füßen stampft und sagt, so, aber ich bin der Sieger. Oder ich bin nicht mehr dein Freund.
Woran machen wir das fest? Also zum Beispiel an den Redeanteilen, wenn ihr euch unterhaltet, wenn wir uns unterhalten, kommt da jeder zum Zug oder dominiert da immer einer ganz stark und was weiß ich, das ist 80-20 oder so. Das wäre für uns ein Beispiel, wo wir sagen, das ist irgendwie nicht so ganz auf Augenhöhe, sondern da ist einer weit drüber und der andere oder die andere weit drunter. Das müsste man irgendwie besser austarieren.
Oder wie gehen wir Konflikte an? Ist es so, dass es das Wichtigste ist zu gewinnen? Oder können wir bei Konflikten auch sowas wie Perspektive übernehmen, dass ich auch sehe, auch du hast einen Punkt und auch ich möchte auch deine Anliegen verstehen. Ich möchte verstehen, warum du was so anders siehst als ich. Genau, geht das so gegeneinander und mit Gewalt, dass jeder den anderen überzeugen muss, einfach um Recht zu haben? Oder können wir einander zuhören und Konflikte auf Augenhöhe lösen?
Nehmen wir das Thema Finanzen. Wie ist es mit, wie viel hat jeder zur Verfügung? Also könnte jeder mal für sich 100, 200, 300 Euro ausgeben und der andere sagt, es ist okay? Oder kann es eigentlich nur einer machen? Der kann's. Und wenn es der andere oder die andere macht, dann guckt man, wird man schief angeguckt und sagt, wie gehst du mit unserem Geld um? Es gibt auch da Paare, wo es sehr ungleich verteilt ist, wie viel sich jemand jetzt buchstäblich rausnehmen kann.
Oder der Bereich der Freiheiten, die man einander gewährt. Nimmt sich einer permanent Freiheiten, gönnt sich, nimmt Auszeiten, kommt nicht rechtzeitig nach Hause, überschreitet die Grenzen des anderen. Und der andere muss immer gucken, wie er das ausgleicht. Oder können zwei auf Augenhöhe praktisch sagen, du darfst deine Hobbys ausüben, du hast Freiheiten und ich habe auch Freiheiten, ich kann mir die auch nehmen. Sodass das so wie ein Stück weit gleich verteilt ist, aber mit so einem Wohlwollen, so einem Gönnen. Und ja, ist doch in Ordnung, dass du jetzt heute Nacht die NFL League anguckst und
Und es gibt auch das Umgekehrte, dass man sich dann in der Paarbeziehung nicht traut, seine Schwächen irgendwie zu offenbaren, weil man weiß, das wird sofort ausgenutzt. Und auch da wird dieses Konzept auf Augenhöhe sprechen, kommunizieren eigentlich verletzt, weil man sagt, sobald da ein Zeichen von Schwäche von mir da ist, dann ist der andere in der Versuchung oder erliegt ihr, mir da noch eins reinzuwirken, das noch ein bisschen zu vertiefen, es beim nächsten Mal wieder rauszukramen und so. Also schaue ich, dass ich stark und tugendhaft und fehlerlos dastehe, damit mir da in der Paarbeziehung nichts passieren kann.
Das ist der Grund, da bin ich überzeugt, warum viele Paare gar keine Nähe zueinander fühlen und entstehen lassen können. Weil man so Angst hat, vom anderen verletzt zu werden und dass die Schwächen ausgenutzt werden oder dass man auch überhaupt ausgenutzt wird vom anderen. Und auf Augenhöhe passiert das nicht. Da kann ich auch mal sagen, ich bin schwach und ich brauche deine Hilfe. Kann ich ganz auf Augenhöhe von dir erbitten, nicht einfordern, aber erbitten. Ja, wichtiger Punkt.
Also, auf Augenhöhe kommunizieren, dann lass uns das doch mal überlegen, wie könnte das jetzt praktisch aussehen? Es geht ja um Kommunikation, also wie können wir auf Augenhöhe kommen in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren?
Also da würde auf jeden Fall dazugehören, dass ich dir aktiv zuhöre, wenn du mir was erzählst. Und dass ich nicht praktisch schon mitlaufen lasse in meinem Kopf, was ich dir antworten möchte.
Was ist denn aktives Zuhören?
Ja, ich bin dir es ist gut, dass du mich darauf verpflichtest, dass ich es genauer beschreibe, dass ich dir zugewandt bin, dass ich meinen Mund halte und nicht nebenher an andere Dinge denke, sondern dass ich ganz bei dir bin, dass ich mich interessiere und hören möchte, was du mir sagst, sodass du das Gefühl hast, das kommt an. Da ist eine Offenheit bei dir. Genau.
Ja, ich würde sagen, da gehört auch noch dazu, dass man nachfragt und durch sein Nachfragen zu erkennen gibt, ich möchte verstehen. Also jetzt kein Nachfragen im Sinne von kritisieren durch die Art der Frage, sondern einfach, um besser zu kapieren, ah, das ist dir wichtig, das hat dich motiviert, das ist der Grund, warum du dieses oder jenes tust. Das würde für mich beim aktiven Zuhören dazugehören.
Das ist interessant, weil manche sagen, ich darf bei meinem Partner gar nicht ausreden. Mhm. Der hat immer gleich dann irgendwelche Fragen, aber manchmal kann es tatsächlich in so angespannten Beziehungen, die nicht so richtig auf Augenhöhe sind, kann es sein, dass so ein Nachfragen dann wie so eine Wirkung erzeugt, wie jetzt stellt er mich schon wieder in Frage. Und du meinst aber, das interessierte Nachfragen, habe ich dich da richtig verstanden?
Ja.
Und möchtest du mir das nochmal sagen? Und ich möchte dich verstehen, also so dieses Zugewandte. Ihr spürt, glaube ich, wo der Unterschied liegt, oder?
Es gibt ja ein geradezu ritualhaftes, ein Ritual des Zwiegesprächs von Michael Lukas Möller entwickelt, der gesagt hat, übt es mal miteinander, das sogenannte Zwi, wo einer 10 Minuten, bei ihm war es länger, eine halbe Stunde oder noch länger, einfach erzählt, berichtet von seinem Leben, von seinen Gefühlen, von dem, was ihm wichtig ist, was er erlebt hat, was ihm Angst macht, was ihm Freude macht. Und der andere hört nur zu und man hat sich vorher vereinbart auf diese Zeit und nach einer halben Stunde wechselt es. Wenn man die halbe Stunde nicht vollkriegt, dann schweigt man und setzt wieder an, wenn einem wieder was einfällt. Und der andere darf nichts sagen, der darf allerhöchstens was fragen, wenn er es akustisch oder sonst irgendwie nicht verstanden hat, aber gar nichts. Das Konzept müssen wir an anderer Stelle mal ein bisschen ausführlicher vorstellen, aber wir haben ja auch Paare getroffen, die wir darauf hingewiesen haben, die das ausprobiert haben, ja, und die total begeistert waren. Für manche war das der Game Changer, weil es eine Kommunikation auf Augenhöhe erst wieder in Gang gebracht hat.
Genau, dieses ich höre dir wirklich zu, ich interessiere mich für das, was du von dir erzählst. Aber auch in Konflikten, wenn man Argumente austauscht, das zugewandte Hinhören, das Verstehen wollen, nicht gleich draufhauen und sagen, aber ich will das anders oder ich bin da ganz anderer Meinung, ja, sondern warum, wo, wie kommst du zu dieser Meinung oder wie kommst du zu diesem Bedürfnis oder was auch immer.
Ja.
Also üb das doch mal. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir nicht angriffig sind und so Du-Botschaften, ja, du machst es ja immer oder du hörst mir eh nie zu oder du hast schon wieder nicht dies oder jenes gemacht, sondern dass ich bei mir bleibe und sage, mich verletzt es oder ich spüre, ich bräuchte von dir mehr oder ich wünsche mir so sehr, ich würde mich so freuen, wenn solche Botschaften, die sind auf Augenhöhe, da äußere ich meine Bedürfnisse ganz erwachsen dem anderen gegenüber und der andere kann auch ganz erwachsen darauf reagieren.
Und das ist aber schon kritisch genug, das muss man auch sagen. Also wenn du mir jetzt sagst, ich wünsche mir so sehr, ich würde mich freuen, dann ist eine klare Botschaft, hey, da ist was, das kriege ich nicht von dir. Also das darf man auch nicht unterschätzen, das ist immer noch genug Kritik drin. Aber gegen deine Wünsche, deine Gefühle kann ich erstmal auch nichts sagen, sondern die muss ich ja hören. Also das ist auch wichtig, dass ich das wahrnehme und könnte dann, wenn es jetzt ein Konflikt bei uns wäre, ja auch von mir aus sagen, mir ist das oder das wichtig oder ich habe das noch nie so wahrgenommen, weil bei mir was ganz anderes eine Rolle spielt. Es ist auf jeden Fall viel einfacher so zu kommunizieren, weil es primär nicht angriffig ist, weil es keine Du-Botschaften sind, du machst oder du machst, du machst immer, du machst nie, sondern Ich-Botschaften, die sagen, so geht's mir bei diesem oder jenem Thema.
Ich finde, da haben wir im Laufe der Jahre ganz schön dazugelernt, dass wir uns trauen, uns zu öffnen, auch Verletzungen einander zu zeigen und keine Angst haben zu müssen, dass der andere einem dann eine überzieht oder ja einen irgendwie da abstraft oder auslacht oder sonst irgendwas. Und das fühlt sich jetzt viel mehr so auf Augenhöhe an. Ist gut.
Was sind denn die Kampfarenen in unserem Alltag, wo wir auch die Augenhöhe verlieren, wo es oben und unten gibt, mächtig und ohnmächtig? Worum kämpfen Paare?
Also ganz und gar keine Augenhöhe ist in vielen Haushalten zum Thema faire Aufgabenverteilung. Mhm. da ist irgendwie so das Gefühl, also für mich ist immer so, wenn der Eindruck ist, der eine ist der Chef und der andere ist die Angestellte oder der Angestellte ja. und Dienstbote, Putzfrau oder was auch immer man da jetzt sagt, quasi einer ist der König oder die Königin und der andere ist der Diener. Das ist nicht Augenhöhe, ein unangemessenes Verhältnis. Und da kann man dran arbeiten, dass man sagt, wir reden darüber, wir verteilen die Aufgaben fair, wir haben ein gemeinsames Leben, wir haben eine Paarbeziehung, einen gemeinsamen Haushalt und wir wollen auch gemeinsam tragen. Und das heißt nicht, dass alle immer alles gleich machen müssen. Ich finde zum Beispiel es gut, wenn ich die Hemden und Blusen bügle. Ich hoffe, unsere sind einigermaßen
knitterfrei. Oh, der kritische Blick nach unten,
aber
ja.
Das kann ich einfach besonders besser als du, aber dafür finde ich es toll, dass du dich auch um entsprechend viele Dinge kümmerst.
Du bist die Frau, die gerne mal ein heißes Eisen anfasst.
Ja, ja, ganz kann man genau. So sagen. Die bin ich. Genau.
Ja, und da musste ich ja auch dazu lernen, weil ich von ganz anderen Rollenbildern geprägt war, von Kindesbeinen an. Und da hat sich ja bei uns dann auch manches suboptimal entwickelt, weil du dann für die Kinder und ich fürs Geldverdienen zuständig war. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, das immer mal wieder kritisch zu hinterfragen und dann auch zu ändern. Also, und das gilt ja jetzt nicht nur für das Thema Haushalt, aber das können wir als, ist ein gutes Beispiel, das man da nehmen kann. Es schleifen sich Dinge ein, die nicht auf Augenhöhe sind, und kommt man dann an einen Punkt, dass man sagt, du, wir haben es bis jetzt so gemacht, aber fairer wäre es eigentlich, wenn wir es in unserer heutigen Situation so machen.
Ja, also ich feiere total eine Frau, die mir letzte Woche was erzählt hat. Sie hat mir nämlich von ihrem Weihnachtsfest erzählt und sie hat gesagt, diesmal habe ich beschlossen, diesmal werde ich nicht mehr mich ausnutzen lassen oder so das Gefühl haben, ich werde ausgenutzt und ich muss für alle nur arbeiten und alle können feiern, nur ich nicht. Und sie hat gesagt, ich mache diesmal ein Fünftel und ihr vier anderen, ihr macht auch jeder ein Fünftel, bitte. Mhm. Also sie hat es jetzt nicht eingefordert in einer ungebührlichen Weise, sondern hat schon drum gebeten und die haben sich darauf geeinigt und haben es dann so gemacht und jeder hat ein Fünftel übernommen von der Arbeit und sie sagt, dann, ich war fürs Kartoffelgratin zuständig und das hat sich so gut angefühlt. Ich konnte ganz entspannt zum Weihnachtsgottesdienst gehen und das Fest genießen und jeder hat einen Teil übernommen und es war so schön. Aber das war sowas wie auf Augenhöhe kommen. Ich leide nicht da still vor mich hin und grumble und grantle, weil ich arme immer die bin, die hier die Dienstmagd sein muss, sondern ich gehe auf Augenhöhe. Ich sage den anderen, komm, lasst uns das fair verteilen. Und dann haben die das auch geschafft. Und das kann man auch zu zweit schaffen. Aber da braucht es natürlich auch ein gewisses Wohlwollen von beiden. Aber ich denke auch, manche Leute sind auch in so einer Rolle, entweder in so einer bossigen, chefigen Rolle, wo man sagen muss, Mensch, komm mal runter von deinem Thron. Oder sie sind in so einer devoten Rolle, dass man alles irgendwie dem anderen nur zu Willen machen muss und dabei aber selber leidet und untergeht. Und da sage ich, Mensch, komm mal hoch, geh mal auf Augenhöhe, mach dich mal größer. Manchen sage ich dann sogar, richte dich mal ganz bewusst auf, spür den Boden unter deinen Füßen, steh aufrecht, äußere deine Meinung, üb das ein. Notfalls mal vorm Spiegel, notfalls mit der inneren Vorstellung, dass man wie so ein Hockerchen dabei hat, okay, auf das man auch mal steht. Aber das dürfen nur die, die so wirklich so ganz unterwürfig sind und es so gar nicht gelernt haben, für ihre Bedürfnisse einzustehen und sich immer runtermachen lassen. Und das ist unangemessen. Ich glaube, das fühlt sich auch für einen Partner richtig doof an, wenn man jemand hat, der seine Bedürfnisse nicht äußert oder nie sagt, was er will. Das ist doch schön, wenn man das lernt im Miteinander.
Und dann haben wir noch so diesen Bereich der Kämpfe, wo es um die Freizeitgestaltung geht. Oder also wir kennen auch Paare, da sind die Männer im Beruf, volle Kanne, machen noch Überstunden und dann machen sie noch alle möglichen Hobbys, die sie dann auch noch durchleben. Natürlich machen sie viel Sport und dann noch dieses und jenes. Und die Frauen laufen da einfach quasi nebenher in diesem ganzen Gefüge. Wenn beide damit glücklich sind, wer sind wir, dass wir da was dagegen sagen?
Nein,
aber sind
sie
ja
sind
oft nicht beide glücklich damit. Und dann ist es auch Zeit für so ein Gespräch, wo dann in dem Fall die Frau sagt, hör zu, ich habe auch Bedürfnisse, ich verstehe, was du machen möchtest. Mein Bedürfnis wäre dieses oder jenes, und dass man das artikuliert und sich dann auch einen fairen Freiraum dafür verschafft, dass man da auf Augenhöhe miteinander unterwegs ist.
Ja, das ist ganz schön, auch wenn ein Paar das schafft, darüber zu reden, wie viel Freiheiten braucht jeder Einzelne, wie viel wollen wir uns einander zugestehen und wo bleibt noch unsere gemeinsame Zeit. Aber da auch seine Bedürfnisse wirklich zum Ausdruck zu bringen, über seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu reden, das ist was ganz Wichtiges, was mit Augenhöhe ganz viel zu tun hat. Und immer dann, wenn Angst da ist, vom anderen klein gemacht zu werden, vom anderen runtergeputzt zu werden, vom anderen irgendwie sogar gestraft zu werden, dann ist was komplett schief und ungesund. Da musst du wirklich ran, da muss dran gearbeitet werden. Nicht gut.
Okay. Mhm. Und dann verlieren wir die Augenhöhe ja oft im Streit selber.
Ja.
Dann geht's ein bisschen heftiger zu und man sagt einander dann vielleicht auch Sachen, die man nicht sagen sollte und geht nicht lieb miteinander um. Das ist eigentlich ein Thema für sich, wie wir richtig miteinander streiten, haben wir auch schon mal in einer Folge länger bearbeitet. Mhm. Die Kurzform lautet, dass wir es nicht eskalieren lassen, dass wir die Stopptaste drücken, wenn wir merken, jetzt explodiert das Ganze. Also sprich einen Streit um ein paar Stunden verschieben, dass wir diese Ich-Botschaften beibehalten und eben nicht angriffig sind, sondern versuchen, bei uns zu bleiben, und dass wir immer wieder die Außenperspektive einnehmen und bei einer Auseinandersetzung uns fragen, ich habe jetzt zwar echt eine Wut oder mir passt irgendwas nicht, aber wie würde eigentlich ein außenstehender Beobachter, wie würde eine dritte Person, die uns zuguckt, sehen, worum wir streiten, wie wir streiten und wie wir es vielleicht auch lösen könnten. Das ist ein unglaublich starkes Hilfsmittel, diese Perspektive von außen.
Mhm. Und wisst ihr, eine richtig gute Frage, wenn wir so im Streit sind, ist auch, sich selbst zu überlegen, wie alt bin ich jetzt eigentlich gerade? Und ich habe manchmal, wenn ich so wie so ein HB-Männchen, das weiß keiner mehr, was das ist, ne? Das war früher die Zigarettenwerbung, wer wird denn gleich in die Luft gehen, rauche ja. Eine HB, ja. Also auf jeden Fall, Quatsch, wenn man wie so ein HB-Männchen da rumhüpft und sich aufregt, da habe ich manchmal schon gedacht, eigentlich bin ich jetzt echt das kleine Kind, das aufstampft mit den Füßen und seinen Willen kriegen will oder sich durchsetzen will. Und es kann wirklich helfen zu überlegen, wie alt bin ich gerade eigentlich? Ist das, was jetzt gerade hier zwischen uns passiert oder wo ich mich so herabgewürdigt fühle? Ist es vielleicht eine Geschichte, die gehört eigentlich in meine Kindheit, wo ich das Gefühl hatte, ich komme gegen den großen Bruder nicht an oder ich muss mich gegen die kleinere Schwester durchsetzen, mhm, oder was auch immer, oder ich muss mich gegen die Eltern durchsetzen oder ich will einfach meine Triebe ausleben und meine Freiheit haben, so wie ein Kind, dann bin ich in meinem Kind-Ich, oder bin ich vielleicht gerade im Eltern-Ich? Ich habe in unserem Konflikt oder in unserer Paarbeziehung so die Elternrolle übernommen. Ich glaube, das ist bei mir echt schon relativ häufig passiert, weil ich war halt so sehr Mama. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir haben 8 Kinder großgezogen und ich bin schon sehr vernünftig als Mutter natürlich und habe sehr viel Mutterrolle gehabt. Aber auch die eigenen Eltern hat man ja immer so im Hinterkopf. Man sagt, die Eltern, die stehen so für schon auch für eine gewisse Dominanz, eine Durchsetzungsfähigkeit, aber auch für eine Fürsorglichkeit. Will ich jetzt womöglich meinen Mann bemuttern, mhm, und ihm, das ist auch von oben herab. Das ist eigentlich, dann ist er das Kind und ich bin die Mutter. Da ist eine Rollendurcheinanderbringung dann passiert zwischen uns beiden. Oder bin ich einfach erwachsen, kann meine Bedürfnisse formulieren, kann Dinge auch sachlich einschätzen, kann auch deine Argumente hören. Und eigentlich ist es dann so, dass die Richtung, die wir einnehmen sollten, dass wir sagen, okay, wo bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was für ein Bedürfnis ist da auch gerade in mir und wie kommen wir wieder auf so eine Erwachsenenebene miteinander, dass wir Dinge vernünftig angucken, ja, können und lösen.
Also das Geheimnis ist da wohl ein bisschen Distanz zu gewinnen von dem Part, in dem ich gerade streite, und das ein bisschen von außen anzugucken, würde auch nochmal zu dem außenstehenden Beobachter passen, der dann sagt, du verhältst dich gerade wie eine Mutter, die ihr Kind belehrt, aber das ist eigentlich als Ehefrau nicht deine Aufgabe. Oder ich bin jetzt gerade eher der rechthaberische Diktator, der jetzt sein Ding da durchdrücken will, weil er bestimmte Interessen verfolgt, aber das ist nicht deine Aufgabe als Ehemann. Ja. Also diese Reflexion, das schafft man meistens in der Situation nicht. Das ist halt das Problem. Sondern das ist ein bisschen was, was uns durch Üben, durch Reflektieren danach oder davor in Fleisch und Blut übergeht. Aber da kann sich das schon lohnen, dass ich sage, also mir passt es überhaupt nicht, dass du jetzt das oder das eingekauft hast. Mich ärgert es, so wollten wir nicht mit dem Geld umgehen. Hast du nicht vielleicht doch gute Gründe, warum du das diesmal dich für diese Investition entschieden hast?
Ja, genau. Oder auch, weißt du, das mit der Augenhöhe, mit dem Kind, wenn jemand noch sehr eben ungelöste Dinge hat aus der Kindheit oder sehr bedürftig ist und es auch spürt, Mensch, ich möchte eigentlich, dass du meine Bedürfnisse nach Sicherheit und nach Geborgenheit und nach Fürsorge und sowas, dass du mir das befriedigst. Also ein Stück weit kann man da tatsächlich auch als Paar füreinander sorgen, das glaube ich schon, aber ein Stück weit bist du auch nicht verantwortlich, alles aufzuholen, was an mir vielleicht versäumt wurde oder so. Mhm. Und ein Stück weit muss ich auch in das kommen, dass ich selbst Fürsorge lerne und dass ich nicht zu viel erwarte. Und auf jeden Fall guckt, ob das zwischen euch immer wieder kippt, ob die Ebenen durcheinander geraten, ob ihr das Gefühl habt, einer ist immer der, der oben steht und souverän ist und der andere der, der unterlegen ist. Ja. Das Ziel wäre, eine Beziehung auf Augenhöhe zu finden, wo wir unsere Bedürfnisse formulieren dürfen, wo wir aber auch den anderen stehen lassen, wo wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen und wo dadurch auch so ein schöner Umgang entsteht und so eine Freiheit auch im Umgang miteinander.
Ein wichtiges Gegenmittel ist zudem, dass wir einander im Alltag Wertschätzung zeigen, damit es eben alles nicht so konflikt- und machtorientiert ist, sondern dass da, wo dann ein Konflikt aufkeimt, er in ein Setting hineinkommt, wo man eigentlich gut miteinander unterwegs ist. Ja? Also heißt im Alltag, dass ich dir Komplimente mache, Gesten der Liebe zeige, dass ich dich in den Arm nehme, dass ich vielleicht mich auch ein bisschen bemühe, deine Liebessprachen zu verstehen, weil ich vielleicht dich mit irgendwas glücklich machen will, aber das ist gar nicht dein Ding. Ist auch nochmal ein gesondertes Thema. Die 5 Sprachen der Liebe hatten wir aber, glaube ich, zumindest einen Abschnitt schon darüber. Also, wenn wir stabil miteinander unterwegs sind, dann ist die Gefahr geringer, dass wir in so ein Ungleichgewicht geraten. Passiert natürlich trotzdem, aber nicht so häufig und ich glaube auch nicht so intensiv.
Ja, genau. Also der C.S. Lewis hat mal gesagt, den anderen höher zu achten als sich selbst, heißt nicht geringer von sich selbst zu denken, aber nicht mehr so viel an sich zu denken. Also mehr an den anderen zu denken. Und das finde ich ist so schön, wenn beide bestrebt sind, dem anderen einfach Achtung und Respekt entgegenzubringen, dann sieht man auf Augenhöhe.
Und das ging mir gestern nach, von der gestrigen Predigt, wir waren gestern ja im Gottesdienst am Sonntag und da ging es um Römer 12 und da schreibt Paulus, der Satz ist mir nachgegangen, übertrefft einander in gegenseitiger Ehrerbietung. Mhm. Und das schreibt er jetzt nicht an Ehepaare, sondern an Gemeinden und dann dachte ich, boah, wenn das bei einem Ehepaar der Ansatz ist, wir versuchen einander zu übertreffen in gegenseitiger Ehrerbietung. Das heißt, wir machen uns nicht groß, sondern wir machen uns eher klein. Nicht in dem Sinn, dass wir uns auf den Boden schmeißen, sondern dass wir einfach den anderen groß machen wollen, ehren wollen, achten wollen. Wenn das beide machen, hey, das ist wirklich eine ganz, dann spielt er in einer ganz anderen Liga. Also von Paulus kann man da, glaube ich, noch einiges für die Ehe lernen.
Ja. Wir wünschen euch das, dass ihr eine Paarbeziehung auf Augenhöhe führen könnt. Und wenn du derjenige bist, der regelmäßig dominieren muss, dann komm runter von deinem Thron. Und wenn du derjenige bist, der sich immer klein fühlt und sich klein macht, dann steig endlich auf den Thron, du Königskind. Ja, Markus, hast du ein Wow der Woche?
Ich glaube, ich habe sogar ein kleines Doppel-Wow. Das hat jetzt aber mehr mit unseren Hörern und Hörerinnen zu tun oder die, die auch unsere Bücher lesen.
Oh, ich liebe unsere Hörer und Hörerinnen.
Also, wir müssen eine Sache aufklären, die hat jetzt mit dem Thema Ehe nicht so viel zu tun, aber sie ist witzig, hat mit unserem Podcast viel zu tun. Wir haben eine Hörerin, die heißt Petra und die hat uns vor ein paar Tagen geschrieben, weil sie den Podcast regelmäßig hört, der gefällt ihr auch sehr gut. Was sie aber sehr, sehr cool findet, ist unsere Musik am Anfang und am Schluss. Was hat Petra gemacht? Sie hat im Internet gesucht, hat bei Spotify gesucht nach diesen Klängen und hat die Zeilen da gesucht und hat nichts gefunden, war ein bisschen verzweifelt, also ich übertreibe, aber hat uns dann angemeldet und hat gesagt, hey, verratet mir, wie ich an diese Musik komme. Und jetzt kommt die ultimative Aufklärung für Petra nicht, der haben wir schon gemailt, aber für euch andere. Diese Musik gibt's gar nicht. Also die gibt's natürlich schon, aber die ist von einer künstlichen Intelligenz gemacht worden. Und das bedeutet, dass da keine Band dahinter steht, keine CD oder sonstige Stream-Plattformen was haben, sondern es ist nur dieses eine Stück. Und wir finden das eigentlich toll, also jetzt ganz positiv, dass die Technik oder die künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie so einen coolen Song für uns fabriziert hat, für unseren Ehe-Podcast. Und das Zweite, was ich erzählen möchte, ist, wir haben diese Woche eine Rezension bekommen von einem badischen Pfarrer, der heißt David Brunner. Dem ging es da ein paar Tage nicht so gut, hat unser Buch gelesen, das kann man ja machen, wenn man ein bisschen Zeit hat, er war krank, genau. Und hat uns eine Rezension über das Buch, da geht noch was, geschrieben, also die hat uns fast die Tränen in die Augen getrieben. Das findet ihr, vielleicht kann ich es auch noch in die Shownotes reinschreiben. Er hat es dann als Blog veröffentlicht, hat auch eine Amazon-Rezension geschrieben und ist so begeistert davon, also das hat uns geradezu beschämt, aber wir freuen uns natürlich als Autoren total, dass dieses Buch bei Leuten, die lange verheiratet sind, die lange mit dem Thema auch unterwegs sind, dann sagen, hey, das hat's getroffen, und eigentlich Paare, die länger da verheiratet sind, die müssen dieses Buch unbedingt gelesen haben.
Denn, weißt du, wenn man nämlich das jetzt liest, dann kann man noch ganz viel Potenzial entfalten, denn
da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat. Get moving, don't miss the beat. Come on, get grooving on your feet. A simple tune can change your day.